Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu unserem Online-Gottesdienst. Schön, dass wir uns auf diesem Wege wieder sehen. Auch diesen Sonntag ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass unser Lobpreisteam sich so eingesetzt hat und so einen wunderbaren Lobpreis für uns vorbereitet hat. Ich denke, es ist wieder ein Applaus wert und ich möchte euch allen danken, die ihr euch eingesetzt habt und auch dir, David, der du das leitest und so wunderbar zusammengestellt hast für deine viele Arbeit und die durchwachten Nächte. Es ist allemal wert und ganz, ganz herzlichen Dank für euren Rieseneinsatz. Ich lade dich auch nochmal ganz herzlich ein. Wir starten unsere Serie Ausgangspunkte am Dienstag um 18:30 Uhr noch einmal neu. Wir beginnen wieder mit Teil 1. Wenn du dabei sein möchtest, schalte einfach ein. Dienstag 18:30 Uhr. Eine Serie, die sich damit befasst, wo wir unseren Glauben anfangen können. Vielleicht hast du irgendwann mal schon angefangen mit dem Glauben und bist in Stocken geraten. Worauf er gründet? Eine achteilige Serie, die dir ganz neue Motivation gibt, ganz neuen Mut gibt, ganz neue Hoffnung geben soll. Dienstag 18:30 Uhr, herzliche Einladung zu Ausgangspunkt. Wir befinden uns im letzten Teil unserer vierteiligen Serie Bin dabei. Teil 1, 2 und 3 gibt es auch auf unserer App zu hören. Und heute das Finale, Teil 4, bevor wir dann mit der neuen Serie beginnen. Letzten Freitag nach einer Trauerfeier nahm ich einen Mann beiseite, ein fremder Mann, und er sagte zu mir: Ihre Predigt hat mich derart bewegt und derart angesprochen, dass mir ganz klar und deutlich wurde, dass ich mein Leben ändern muss. Und dann hat er mir erzählt, was er in seinem Leben ändern möchte und warum er meint, dass er Prioritäten falsch gesetzt hat und wie er das jetzt praktisch umsetzen möchte. Und das hat mich zutiefst bewegt und ich habe mir gedacht, wäre es nicht schön, wenn von deinem Leben, von meinem Leben so ein Impuls ausgehen könnte, der Veränderung, dass Menschen um uns herum merken: Wow, ich habe meine Prioritäten falsch gesetzt. Ich muss meine Prioritäten ändern. Ich möchte gerne Wesentliches ändern in meinem Leben und vielleicht am Ende sogar auch noch Jesus nachfolgen. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit und warum sollten wir diese Zeit, die uns gegeben ist, die wir jetzt im Augenblick haben, nicht nutzen, damit unsere Familie neu belebt wird, damit Menschen dichter, wie in unserem kleinen Video, ans Feuer rankommen, wie diese Kohle wieder Feuer fangen und Jesus kennenlernen. Der Lukas, der uns die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, um uns eigentlich so seine Begeisterung von Kirche und von dem, was Gott in seiner Kirche tut, weiterzugeben, der erzählt uns eine Geschichte in der Apostelgeschichte Kapitel 10, die total bizarr ist und eigentlich eine wunderbare Geschichte mit verschiedenen Szenen und Überblendungen. Und in dieser Geschichte kommen im Wesentlichen zwei Hauptdarsteller vor. Einmal ein Hauptmann, und von diesem Hauptmann möchte ich gerne, dass wir heute lernen. Und von diesem Hauptmann möchte ich gerne, dass wir Impulse nehmen, die uns helfen können, dichter ans Feuer selber ranzukommen und dichter auch andere Menschen an das Feuer wieder heranzubringen. Lukas beginnt seinen Bericht damit, dass er sagt: In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, ein Centurio, zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Also für diejenigen, die sich jetzt mit der Landkarte Israels nicht so gut auskennen: Caesarea war eine Stadt an einem künstlichen Hafen gelegen. Sie war zur Zeit des Neuen Testamentes ein ganz bedeutendes Gebiet, die zweitgrößte Stadt im Mittelmeerraum. Sie war prachtvoll ausgebaut. Es gab Theater, es gab eine Pferderennbahn, es gab breite Prachtstraßen, es gab Bäder und es gab eine große Palastanlage. Also in diese Stadt nimmt uns jetzt Lukas mit seinem Bericht hinein und er sagt: In dieser Stadt lebte ein Hauptmann, der heißt Centurio, weil Hauptmänner zu der Zeit über 100 Legionäre der Chef war sozusagen der Anführer. Er hatte einen ganz charakteristischen Helm auf. Vielleicht hast du schon mal, wenn du dich mit römischer Geschichte, mit Asterix und Obelix und solchen Dingen beschäftigt hast, hast du schon diese Hauptleute gesehen. Sie haben den Federbusch auf dem Helm quer. Ich blende gerade mal ein Bild ein, sodass du dir den Hauptmann vorstellen kannst vor seinen 100 Leuten. Das waren damals sehr angesehene und disziplinierte Leute. Und sie waren sozusagen das Rückgrat eigentlich des ganzen Erfolges des Römischen Reiches. Diese Hauptleute hatten den Auftrag, diese 100 Soldaten zusammenzuhalten, sie auszubilden, sie zu trainieren und sie im Kampf anzuführen. Und sie sind immer vorangegangen. Es waren auch sehr mutige Leute. Also von diesem Hauptmann handelt jetzt zunächst die Geschichte. Das ist Szene 1. Da werden wir hineingenommen und wir erfahren jetzt etwas mehr noch über diesen Hauptmann. Wir erfahren, dass er ein frommer Mann war, der mit allen in seinem Haus Lebenden an den Gott Israels glaubte. Er hat sich also in Caesarea, dieser Hafenstadt der jüdischen Gemeinde, zugezählt. Und dann erfahren wir noch, dass er ein unglaublich großzügiger Mann war. Er gab großzügig Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und er betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, als er wieder betete, da hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Und dieser Engel spricht ihn mit seinem Namen an und sagt: Cornelius. Erschrocken starrt Cornelius den Engel an und sagt: Was ist, Herr? Fragte er ihn. Es ist wahrscheinlich so, dass so ein Hauptmann nicht so schnell erschreckt wird. Und wenn so ein Engel kommt, dann wird selbst so ein tapferer, mutiger Hauptmann ein bisschen erschrocken. Also mindestens das wird hier ehrlich berichtet. Dieser Hauptmann war erschrocken, als dieser Engel in seinem Zimmer stand. Ein Mann, die Geschichte wird dann immer und immer nochmal wiederholt. Ein Mann mit weißen Kleidern erfahren wir. Gut, und er kennt seinen Namen und spricht ihn mit seinem Namen an. Und dann sagt er: Was ist? Und der Engel erwiderte: Gott hat deine Gebete gehört und er hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Und das finde ich bemerkenswert. Dieser Hauptmann, den hat Gott beeindruckt. Gott war von diesem Hauptmann zutiefst beeindruckt und er hat gehört, was dieser Hauptmann gebetet hat. Er hat seine Gebete gehört und er hat seine Großzügigkeit gesehen. In einer anderen Übersetzung steht, es ist wie so ein Denkmal vor Gott gekommen, eine Erinnerung, dass dir da ein ganz großzügiger Mann war, der ganz intensiv gebetet hat. Über das Gebet haben wir schon gesprochen und ich nehme aus dieser Geschichte diese Ermutigung, Gott hört und das möchte ich dir auch heute Morgen und heute Nachmittag und wann immer du uns zuhörst, auch nochmal sagen, wenn du betest, kannst du aus dieser Geschichte entnehmen, dass Gott hört, was du sagst. Und Gott sieht, was du tust. Gott sieht deine Großzügigkeit. Jesus wird einmal von einer Frau gesalbt, die kostbares Salböl über ihn ausgießt. Und in der Hoffnung für alle steht in dieser Geschichte als Überschrift ein Vermögen für Jesus. Und dann sagt Jesus, nachdem er die Leute zurechtweist und ihnen sagt, mach doch der Frau keine Mühe, da sagt er genau dasselbe, was wir jetzt hier in dieser Geschichte vom Hauptmann Cornelius hören. Er sagt, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Also das, was der Hauptmann Cornelius getan hat, war erinnerungswürdig. War selbst für Gott erinnerungswürdig. Er war großzügig. Und das Gebet, das ernstliche, treue Gebet und die Großzügigkeit in ihrer Mischung, in ihrem Zusammenwirken, bewirkt etwas ganz was Starkes. Wir werden das gleich hören, was bei diesem Hauptmann passiert ist. Es bewirkt etwas ganz Wunderbares. Aber ich möchte heute tatsächlich über diesen Schlüssel Großzügigkeit zu dir reden. Großzügigkeit, das hören wir immer so auf dem Hintergrund. Oh, jetzt will er schon wieder, dass wir Geld geben. Natürlich ist es so, dass wir nichts umsonst bekommen und alles, was wir tun und gerade das, was wir jetzt auch weiterentwickeln und investieren, erhebliches Geld kostet. Und wir sind super dankbar für deine großzügige Gabe auch in diese Richtung. Aber ich möchte heute über einen anderen Aspekt der Großzügigkeit auch reden, nämlich, dass wir Einsichten, die wir erhalten haben, Dinge, die uns kostbar geworden sind, die wir von Jesus erfahren haben, die wir mit ihm erlebt haben, dass wir die nicht zurückhalten, sondern dass wir die in andere Menschen investieren. So wie ich zum Beispiel an dieser Trauerfeier etwas davon erzählt habe, eine Einsicht, die ich bekommen habe und habe diese Einsicht nicht zurückbehalten, sondern habe sie großzügig geteilt mit dem Ergebnis, dass jemand, der das gehört hat, direkt angesprochen war und gesagt hat, wenn ich das jetzt nehme und in mein Leben integriere, wird mein Leben reich und ich komme von dieser Armut weg und komme zu einem neuen, reicheren Leben, ein Leben, das sich lohnt. Denn es geht tatsächlich um das Leben. Es geht um das ewige Leben. Es geht darum, dass Menschen um uns herum davon erfahren, dass Jesus Christus der Retter ist. Und vielleicht hast du ihn schon erlebt und vielleicht folgst du ihm schon nach. Warum hältst du zurück und bist nicht großzügig mit dem, was Jesus dir gegeben hat? Wenn du das, was du bekommen hast, weitergibst, wenn du es verschenkst, wenn du es loslässt, erhältst du mehr. Jemand hat gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du auf der Bank hast. Am Ende des Tages zählt nicht das, sondern es zählt, wie viel Saat du im Acker hast. Denn nur die Saat, die du in den Acker gestreut hast, das ist die Saat, die aufgeht. Eines Tages wirst du eine große Ernte ernten, wenn du nicht ermattest. Denn Gott ist treu, er ist zuverlässig und er hat es dir zugesagt. Dieser Cornelius, der hat in Menschen investiert. Und manche Leute hören bei diesem Wort großzügig, ja, ich bin doch großzügig, ich gebe doch alles meinen Kindern. Letzthin sagte mir jemand, alles, was ich verdiene, gebe ich meinen Kindern. Das ist auch eine Form von Großzügigkeit und ich finde das klasse, wenn du das so siehst und so tust. Aber letztlich ist es nicht die Großzügigkeit, die hier Jesus meint. Die Großzügigkeit, die Jesus meint, ist, dass du etwas gibst, dass du loslässt, dass du nicht in deine eigene Familie investierst und es dann doch irgendwie wieder behältst, sondern dass du es weggibst, dass du es investierst, dass du es loslässt, dass du deine Hand öffnest und es weitergibst. So wie Menschen in unsere Gemeinde investieren, weil sie wissen, das meiste ist ehrenamtlich, aber vieles können wir nicht mehr ehrenamtlich stemmen. Wir brauchen Leute, die uns unterstützen, das kostet alles sehr viel Geld und wir sind total ermutigt von deinem Mittragen und Mitunterstützen. Aber heute möchte ich eben darüber reden, dass du von dem, was du hast, auch anderen Menschen weitergibst. Dieses Denkmal, was hier aufgerichtet wurde durch den Hauptmann, ist vielleicht so ein Denkmal, wie Israel aufgerichtet hat, nachdem Gott sie auf wunderbare Weise durch den Jordan geführt hat. Und als sie dann durch diesen Fluss durchgekommen sind, haben sie auf der anderen Seite einen Stapel Steine aufgestellt. Und dieser Steinhaufen diente dann dem Gespräch der Eltern mit den Kindern, wenn die dann am Sonntag am Strand da langgelaufen sind und die Kinder gefragt haben, was ist denn das für ein Steinhaufen? Dann konnte der Vater erzählen, weißt du, Gott ist treu und Gott hat uns gerettet, Gott hat uns durch Schwierigkeiten hindurchgeführt und dieser Steinhaufen soll uns daran erinnern. Denn, und das müssen wir vielleicht auch hören, und das hat dieser Hauptmann verinnerlicht, Gott ist nicht mein Knecht. Wir können und dürfen Gott nicht rumkommandieren, sondern wir dienen Gott, nicht er dient uns, sondern wir dienen ihm. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns bewegen. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dich aufmachst. Wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, werden wir noch länger keine Gottesdienste im Musikum feiern können, weil einfach die Gesetzeslage, das in der Form, wie wir das gewohnt sind, noch nicht zulässt. Aber es gibt andere Möglichkeiten, wie wir Gemeinschaft pflegen können. Wir können uns schon wieder in den Häusern hin und her treffen. Wir können miteinander ins Gespräch kommen. Wir können gemeinsam essen und uns so auch spüren, dass wir Geschwister, dass wir Menschen haben um uns herum. Und warum lädst du nicht einfach auch Leute ein, die du schon immer mal kennenlernen wolltest, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind? Zum Essen freut sich bestimmt jeder, dass du ihn einlädst. Und dann kannst du auch vielleicht sagen, ich habe da einen coolen Gottesdienst, ich würde gerne mit dir zusammen den Gottesdienst schauen. Unsere Gemeinde macht einen schönen Live-Online-Gottesdienst. Lass uns den zusammen schauen, dann können wir beim Essen darüber reden. Also, dieser Engel sagt zu dem Hauptmann Cornelius, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Allein diese beiden Verse elektrisieren mich. Gott wusste ganz genau, wo Petrus ist. Er kannte seine Adresse. Er wusste ganz genau, bei wem er zu Gast war, nämlich bei dem Gerber Simon, der auch Simon heißt. Und er wusste ganz genau, zu welchem Zeitpunkt Petrus dort war. Das kriegt Gott alles mit. Gott kriegt überhaupt alles mit. Du kannst davon ausgehen, dass Gott ganz an deiner Seite ist, dass Gott ganz hellwach ist und dass Gott genau sieht, was du tust. Und er möchte das, was du tust, segnen. Er möchte das, was du tust, gebrauchen. So, Filmschnitt, Szenenwechsel. Jetzt sind wir in Joppe, in dieser Stadt, in der Petrus gerade bei dem Gerber zu Gast war. Und um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt. Da stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Und während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Und diese Vision bestand darin, dass ein großes Tuch an vier Zipfeln, an den vier Ecken runterkam vom Himmel mit allen möglichen Tieren da drin, es war verboten für Petrus, für einen Juden, diese Tiere zu essen. Und er hörte eine Stimme und sagt, schlachte und iss. Und der Petrus sagt, nein, auf keinen Fall, das darf man nicht und das habe ich noch nie getan, das werde ich auch nicht tun. Und dreimal bekommt er diese Vision und dreimal hört er, was Gott als rein erklärt, das erkläre du nicht als unrein. Wenn Gott uns in Bewegung setzen will, und so hat er ja auch dann versucht, diesen Petrus in Bewegung zu setzen, nachdem er jetzt auch schon den Cornelius in Bewegung gesetzt hat durch seine Boten, wenn Gott etwas in Bewegung setzen will, dann fordert er uns heraus, dann sprengt das unsere Vorstellungen, dann sprengt das, was wir gewohnt sind. Viele von uns sehnen sich zurück in das gemütliche Musikum und sagen, ach, wie schön wäre das doch, wenn wir da wieder Gottesdienst feiern können. Und ich sag dir, das werden wir auch, aber Gott sprengt gerade unsere Vorstellungen, Gott erweitert gerade unseren Horizont. Gott benutzt dich gerade oder will dich benutzen, will dich berufen als Werkzeug, damit sein Evangelium noch viel weiter hinausfließt zu den Menschen. Er sprengt unsere religiösen Vorstellungen, wie bei dem Petrus. Nein, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das sollte ich auch nicht. Er sprengt unsere menschlichen Vorstellungen. Ja, was würde das bedeuten, wenn ich jetzt Leute zu mir nach Hause einlade? Da muss ich ja aufräumen, da muss ich ja, keine Ahnung, was du dann musst. Oder es stört dich auch in deiner Bequemlichkeit, dass du sagst, na, das ist mir jetzt zu viel Aufwand, so weit geht doch die Liebe nicht. Und während der Petrus darüber jetzt noch nachdachte und überlegte und so den geistlichen Sinn dieser ganzen Geschichte irgendwie und seiner Vision da versuchte zu ergründen, stupst ihn der Heilige Geist an und sagt zu Petrus, Petrus, auf geht's jetzt, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Schups! geh zur Tür, öffne die Tür, da stehen schon die Leute, die möchten gerne zu dir, die möchten gerne rein. Und dann stehen die Boten vor der Tür und erzählen jetzt die ganze Geschichte. Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, das ist ein ganz gottesfürchtiger Mann, er ist unglaublich großzügig, er betet regelmäßig und inständig und Gott hat das gesehen und Gott hat einen Engel geschickt und hat ihm gesagt, ich habe das gesehen, was du getan hast und ich habe gehört, was du gebetet hast und schick jetzt zu Petrus und hier sind wir. Und dann sagt Petrus, wow, was für eine Geschichte, lädt die Leute ein, gibt ihnen zu essen, beherbergt sie eine Nacht und am nächsten Tag brechen sie auf zu dem Haus des Cornelius. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Und das ist das, was heute jetzt möglich ist. Du darfst Verwandte und enge Freunde und Menschen, die in deinem Umfeld sind, einladen. Wir dürfen uns mit 10 Leuten zu Hause treffen. So wie der Cornelius, der hat in Erwartung dessen, was jetzt passiert, schon mal seine Leute eingeladen und hat gesagt, da kommt gleich der Petrus. Und dieser Petrus, der wird uns bestimmt was ganz was Spannendes erzählen. Ich bin total gespannt, was jetzt passiert. Gott ist offensichtlich am Werk, so hat dieser Hauptmann Cornelius gedacht. Und als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Und dann sagte der Petrus zu ihm, ein bisschen abgenervt, steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Und vielleicht können wir aus dieser kleinen Episode auch für uns nehmen, wir sind nur Menschen. Und wenn es bei dir nicht ganz so aufgeräumt ist, ist das nicht schlimm. Es geht um das Herz, es geht nicht um die geleckte Fassade, es geht nicht um unser Image, es geht nicht darum, dass wir besser oder schlechter oder mehr oder weniger sind, sondern ich bin auch nur ein Mensch. Cornelius, steh auf. Was fällt dir eigentlich ein, hier mich höher zu achten oder mich anzubeten? Und während er sich dann mit Cornelius unterhielt, und der Cornelius hat ihm auch wieder die ganze Geschichte erzählt, die ihm da widerfahren ist, betrat er das Haus und überrascht sah er die vielen Leute, die sich zusammengefunden hatten. Und dann sagt der Cornelius, so Petrus, warum bist du hier? Was hast du uns zu sagen? Und dann fängt Petrus an, diesen Leuten, die da in seinem Haus versammelt sind, die Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Du erinnerst dich, Jesus ist gestorben, damit die Beziehung zum Vater, die dadurch zerbrochen ist, weil du bewusst willentlich Dinge getan hast, die die Beziehung zum Vater zerbrochen haben, damit das überwunden werden kann, damit die Beziehung zum Vater wiederhergestellt werden kann. Das hat Jesus am Kreuz für dich bewirkt. Doch nach 3 Tagen hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene uns gezeigt. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und so erzählt Petrus, was er mit Jesus erlebt hat und was Jesus getan hat und was Jesus bedeutet und wer Jesus ist und dass Jesus nicht irgendeine Theorie ist oder irgendetwas, was er in Büchern gelesen hat, sondern dass Jesus etwas ist, was er persönlich erlebt hat. Er erzählt von dem, was ihm Jesus bedeutet hat. Und ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt in den nächsten Wochen Menschen einlädst in dein Haus, mit ihnen zusammen den Gottesdienst guckst und ihnen erzählst, was dir Jesus bedeutet, was du von Jesus verstanden hast, dann passiert genau das, was auch hier bei dem Hauptmann Cornelius passiert ist. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Und seine Begleiter Petrus ist auch mit ein paar Leuten gekommen, die waren baß erstaunt. Das waren alles Leute, die das überhaupt nicht für möglich gehalten haben. Das war jenseits ihrer Kategorie. Sie haben überhaupt nicht im Traum daran gedacht, dass der Heilige Geist auch auf solche Menschen wie einen römischen Hauptmann und seine Familie kommen würde, weil die Römer, das war ja Besatzungsmacht, das waren ja die Leute, die verachtet waren, das waren die Leute, wo man am letzten dran gedacht hat, dass der Heilige Geist auf sie kommt. Und dann waren die total erstaunt, weil sie haben das wirklich gesehen, diese ganze große Gruppe da, die da sich versammelt hat, die Gruppe, die eingeladen war, die wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, die sprachen in einer neuen Gebetssprache. Und dann sagt Petrus zu seinen Begleitern: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Und danach blieben sie auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Diese Geschichte ist deshalb so zentral und hat mich auch für unsere Gemeinde und für dich so elektrisiert, weil sie der Durchbruch war für das Evangelium, das auch letztlich dann zu dir gekommen ist. Und ich möchte dich heute ermutigen und herausfordern. Es kommt auf dich an. Warte nicht darauf, dass noch jetzt irgendetwas passiert oder dass die alten Zeiten zurückkommen, sondern du darfst dich und kannst dich jetzt in Bewegung setzen in den nächsten 3 Monaten im Juli, im August und wahrscheinlich auch noch im September. Und wie kannst du jetzt, so wie der Hauptmann Cornelius, dich in Bewegung setzen? Wie können wir so eine Cornelius-Bewegung starten? Mein Vorschlag ist, dass du Gottesdienstpartys abhältst, dass du Menschen einlädst, Sonntagvormittag, und sagst: Du, kommst du zu mir zum Frühshoppen? Wir schauen um 10 Uhr Gottesdienst, dann reden wir ein bisschen darüber, trinken eine Tasse Kaffee, dann lade ich dich zum Mittagessen ein und wir erleben uns, wir reden miteinander, wir haben Gemeinschaft miteinander und wir hören davon, was Jesus uns bedeutet hat, was wir gerade auch im Gottesdienst erlebt haben. Denn wir dürfen uns mit bis zu 10 Leuten im Privaten treffen. Natürlich muss man immer noch auf die Abstandsregeln achten und vorsichtig sein, die Hygieneregeln beachten. Aber du kannst die Leute einladen, du kannst Menschen einladen. Du brauchst nicht alleine zu sein. Du brauchst auch nicht auf irgendetwas zu warten, was vielleicht noch kommt, weil du kannst es heute und jetzt schon umsetzen. Mir ist beispielsweise Heinrich so ein leuchtendes Beispiel, vielleicht hast du das im Chat verfolgt, Heinrich, der in der Reha in Chemnitz ist, der hat so eine Gottesdienstparty dort veranstaltet. Er hat einfach ein paar Leute eingeladen, hat gesagt: Kommt Leute, lasst uns zusammen Gottesdienst schauen. Und dann saßen die da im Kreis, ich stelle mir das so vor, im großen Kreis vor dem Empfangsgerät und haben den Gottesdienst gemeinsam geschaut. Einer Jürgen, der bat dann auch um Gebet und wir haben für ihn gebetet und es ging ihm danach besser. Es gibt einige von uns, vielleicht gehörst du dazu, du bist nicht computerversiert. Du sagst, das geht mir alles viel zu schnell und ich kenne mich damit nicht aus und ich weiß gar nicht, wie ich an diesen Gottesdienst so richtig rankomme, wie ich den Gottesdienst empfangen kann. Aber vielleicht kannst du gut kochen. Dann wäre doch das eine tolle Idee, wenn du sagst, wenn du Leute einlädst, die sich mit Computer gut auskennen und sagst: Du, können wir nicht uns am Sonntag treffen? Magst du nicht zu mir kommen? Ich koche, du bringst deinen Computer mit, wir schauen zusammen Gottesdienst, wir verbringen den Vormittag miteinander, wir essen zusammen, wir pflegen Gemeinschaft und knüpfen so ein Netz der Verbundenheit. Das sind kleine Dinge, die du tun kannst. Aber was passiert ist, dass überall und viele Leute, die jetzt hier zuschauen und du gehörst vielleicht auch dazu, schaust ja gar nicht in Amberg zu, sondern du bist irgendwo im Landkreis, in Bayern, irgendwo in der Welt verstreut. Auch du kannst direkt an deinem Ort zu Hause Menschen einladen und mit uns zusammen ein Netz knüpfen der Verbundenheit. Und ich stelle mir das dann so vor, wenn wir Sonntag für Sonntag andere Leute oder dieselben Leute oder neue Leute oder wer sich da interessiert oder einladen lässt. Wenn wir uns miteinander verknüpfen, was ist das für ein tragfähiges Fundament für das, was vielleicht noch in der Zukunft auf uns zukommt? Und ich lege noch einen drauf. Die Serie, die jetzt kommt, die Serie, die am 1. Juli startet, heißt Nicht mehr weit. Und wir haben extra den Petrus, der jetzt hier zum Hauptmann Cornelius gekommen ist. Wir haben diesen Petrus eingeladen und er wird 8 Sonntage zu dir in dein Wohnzimmer kommen, mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten, mit den Leuten, die du einlädst. Und er wird genau das tun, was er bei diesem Hauptmann Cornelius getan hat. Er wird davon erzählen, was ihm Jesus bedeutet. Wir werden aus der Sicht von Petrus hören, was alles Jesus getan hat. Und das wird dir, das ist eine wunderbare Serie, die genau dazu geeignet ist, dass du dich jetzt in Bewegung setzt und Menschen einlädst und mit ihnen ins Gespräch kommst. Und was ich glaube, was ich ernsthaft glaube, ist, dass genau das passiert, was Cornelius erlebt hat, dass in deinem Haus es anfängt, dass in deinem Haus ein Aufbruch geschieht, in deiner Familie ein Aufbruch geschieht, dass durch deine Großzügigkeit, durch deine Investition Dinge in Bewegung geraten, die so nie in Bewegung geraten wären, wenn wir uns Sonntag für Sonntag im Musikum getroffen hätten, wenn wir Hallo gesagt hätten und das schon als in Anführungsstrichen Gemeinschaft gepflegt hätten. Nein, wir brauchen ein viel stärkeres Netz der Beziehungen und der Verbundenheit. Wir brauchen dich, wir brauchen einander, wir brauchen, dass du, dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen, was uns dieser Jesus bedeutet. Diese Serie Nicht mehr weit, ich bin total begeistert, das wird eine wirklich hilfreiche Serie sein, wo wir Sonntag für Sonntag durchgehen werden, was Petrus mit Jesus erlebt hat und was das für dein Leben bedeutet. Und wir wollen dir jede Unterstützung geben, die du brauchst, damit du mit deinen Gästen gut dastehst, damit du Gesprächsmöglichkeiten hast, Grundlagen hast, Gesprächsanlasser, Gesprächsanknüpfungspunkte. Wollen wir das so tun? Wollen wir nicht nur beten, sondern auch großzügig sein und das, was Gott uns gegeben hat, jetzt Menschen, die uns in unserem direkten Umfeld sind, weitergeben? Und du wirst überrascht sein, wenn du Einladungen aussprichst, wie viele Leute dankbar sein werden, dass du sie einlädst. Wie viele Leute überrascht sein werden, dass du sie einlädst. Und sei gespannt darauf, was Gott durch dein Leben bewirken wird. Wir gehen spannenden Zeiten entgegen. Ich bin total begeistert und schreib uns auf info@czlive.de, was du erlebst. Ausgangspunkt noch einmal ganz kurz der Hinweis. Denk dran, Dienstag 18.30 Uhr, wenn du möchtest, wieder starten wir mit Teil 1. Worauf gründen wir unseren Glauben? Und lass uns in einen fantastischen Juli, in einen fantastischen August gehen und unsere Häuser öffnen und großzügig sein zu den Menschen. Wir schließen unseren Gottesdienst wie immer ab mit einem Gebet, das unser Auftrag ist, das Jesus uns gegeben hat. Und es beginnt damit, dass wir sagen dürfen, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich segne dich mit dem überfließenden Frieden, mit der überfließenden Freude unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.